Dumnezeu să vă binecuvânteze. Der Herr segne euch reichlich. Ich freue mich wieder zu Hause zu sein nach längerer Zeit. Mabuka zu fiu acasă. Der Herr segne euch und segne eure Arbeit, euren Dienst, die Gemeinde. Ich bin nicht hier und doch bin ich da. Über die sozialen Medien kann man sehr gut in Kontakt bleiben und ich freue mich selber den Gottesdienst, den ihr weiterhin auf Deutsch habt. Ich freue mich sehr über den Einsatz, den ihr gestern gehabt habt im Prater, Bruder Samidem und auch Theo Modignan. Ich freue mich für die Gemeindeleitung, für die Vision, dass ihr das Wort Gottes hinaustragt, dass ihr an dem festhaltet. Der Herr möge euch segnen und der Herr wird es belohnen und der Herr möge es wirken, dass ihr die Frucht eurer Arbeit seht und dass ihr die Freude habt, zu sehen, wie Menschen zum Herrn finden. Bis dahin möchten wir uns im Wort stärken und ermutigen, zu wachsen und am Glauben festzuhalten. Das ist auch das Thema für heute Abend. Felsenfest im Glauben. Felsenfest im Glauben. Dafür möchte ich ein Wort lesen aus einem bekannten Text aus Hebräer Kapitel 11. Und hier lesen wir in dieser, wie sollen wir sie nennen, Galerie von Glaubenshelden nur eine Passage, nicht das den gesamten Text über Mose, aber eine Passage über sein Leben und zwar über diese Episode, wo er jung war, bis er aus Ägypten rausging und von Gott vorbereitet wurde in der Wüste. Wir lesen diesen Bereich und diese Episode seines Lebens und sehen, wie dieser Glaube in seinem Leben felsenfest gewirkt hat. Hebräer Kapitel 11, die Verse 24 bis 26. Hebräer 11, 24 bis 26. Ich lese aus der Schlachter 2000, die ihr auch auf Songbeamer habt, wenn ihr es nicht gewechselt habt. Und hier lesen wir folgendermaßen. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Amen. Wir sehen hier einen Menschen, der mit Gott unterwegs war. Ein Mensch, der bis heute einer der Titanen des Glaubens blieb und der auch für Gott immer wieder erwähnt wird, als einer von den Säulen auf die der Geschichte, wo er gebaut hat. An einem gewissen Punkt in der Geschichte erwähnt er ihn Gott unter den Menschen, die stärksten Zugang zu Gott in der Fürbitte hatten. Und er sagte, auch wenn Mose Fürbitte bringen würde, er war so nahe bei Gott wie kein anderer. Angesicht zu Angesicht, er sprach mit Gott, er war ihm nahe. Gott entschlüsselte seine Geheimnisse vor ihm. Aber dieser Mensch hatte einen Weg des Glaubens, wo er wachsen musste, voll mit Fehlern manchmal, mit falschen Entscheidungen, mit Übermut, mit Stolz manchmal. Und er musste bearbeitet werden. Selbst über Abraham lesen wir, dass Abraham nicht als Glaubensvater geboren wurde. Und das ist das Schöne an der Bibel, dass die Bibel uns nicht VIP-Christen zeigt, die von Anfang an Superhelden geboren wurden. Sie mussten bearbeitet werden, sie hatten Schwächen, sie hatten Probleme, wie alle anderen Menschen. Selbst über Elia wird gesagt im Neuen Testament, er hatte Schwächen wie wir, aber er betete. Gott braucht keine qualifizierten Menschen. Gott braucht Menschen, die seiner Berufung hören und er qualifiziert die berufenen Menschen. Ist hier jemand heute qualifiziert vor Gott? Ihr, qualifizierte Sänger, Prediger, Pastoren, der einzige Qualifizierte ist Jesus Christus. Und er ruft uns und er qualifiziert und bearbeitet uns, wenn wir uns bearbeiten lassen. Und so ist auch der Glaube. Aber wir bleiben oft oberflächlich beim Glauben und sind unterwegs, ja, ich glaube an Jesus. Und heute war das Thema in der Gemeinde Gottes, im Predigtplan, die Taufe. Und wir gehen so weit, dass unser Glaube uns bis zur Taufe bringt. Dass wir die Taufe annehmen, dass wir den Schritt machen. Wir gehen in die Gemeinde, wir haben einen Glauben, wir stehen dazu. Aber ist dein Glaube felsenfest? Das heißt, bis zu welcher Richterskala hält dein Glaube? Ist er gebaut bis zur Stufe 4, 5? Wie fest ist dein Glaube? Ich glaube, dass wir uns heute testen und überprüfen und stärken müssen, weil das Beben ist leider ein sehr schlechter Test. Wir sollten uns in sicheren Zeiten, wo es nicht bebt, einen felsenfesten Glauben besorgen, damit dann, wenn es bebt, wir stehen können. Aber ein felsenfester Glaube ist derjenige, der in jeden Bereich des Lebens eindringt. Wie das Wasser in einem Schwamm ihn komplett durchnässt, wenn er dem Wasser ausgesetzt ist. Und der Glaube, den uns Gott gibt durch Christus, wenn wir glauben, gläubig sind, dann haben wir nicht unser Leben und haben einen religiösen Touch und haben eine Moral, sondern der Glaube ist nicht eine Abteilung unseres Lebens, ist nicht ein Unterkapitel unseres Lebens, er penetriert jeden Bereich unseres Lebens, jede Zelle unseres Lebens und nur so kann er uns felsenfest machen. Wie hat das bei Moses ausgeschaut und wie wirkte dieser aktive Glaube, der ihn felsenfest machte in seinem Leben und wo müssen wir hinkommen? Wir sehen in Vers 24, dass durch den Glauben Mose sich weigerte, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. In erster Linie, sein Glaube beeinflusste und orientierte seine Identität. Mose wuchs auf und es wurde ihm in die Wiege gelegt, sozusagen, wo er hinkommt. Er hat sich nicht entschieden, welche Familie geboren wird. Er hat sich nicht entschieden, dass seine Mutter aus Grund der Gefahr, die für ihn da war, ihn in das Körbchen legte, auf den Nil schickte, in Gottes Hände ließ. Er hat nicht entschieden, dass die Tochter des Pharao, die baden ging, ihn aufnahm. Er hat nicht entschieden, dass sie Mitleid fühlte. Er hat nicht entschieden, dass sie als ihr Kind ihn annahm und dass er am Hofe des Pharao aufwuchs. Aber wir sehen, dass der Glaube in seinem Leben ihn nicht seiner Identität aussetzte, die ihm in die Wiege gelegt wurde. Sondern sein Glaube war derjenige, der seine Identität diktierte. Er war sich sicher, wer er ist. Stellt euch vor, ein Volk, das versklavt ist, dem es sehr schlecht geht und du bist der Einzige, der das Privileg hat, ein anderes Leben zu führen, am Hofe des Pharao. Er hätte sagen können, es war Gottes Plan, dass ich hier bin. Ich habe das Privileg gehabt, also ich umarme es. Ich schaue, was ich für meine Brüder tun kann, von Distanz, aber ich bleibe sicher, wo ich bin. Nein, aber sein Glaube machte, dass er hinwegblickte über dem, was ihm in die Wiege gelegt wurde und er war sich sicher, wer ist. Er sagt, ich gehöre nicht hierher. Meine Identität ist nicht, dass ich der Sohn der Tochter des Pharaos bin. Nicht mal, dass ich der Sohn der Jochebed bin. Ich gehöre zum Volk Gottes, ich gehöre zu Gott, ich gehöre zu ihm und deswegen will ich diese Identität, die mir in die Wiege gelegt wurde, nicht annehmen, sondern ich entscheide mich und ich halte an dieser Identität fest. Wenn wir felsenfest im Glauben sein wollen, dann müssen wir diesen Glauben in unsere Identität durchschwemmen lassen. Eine Sicherheit bekommen, wer wir wirklich sind. Es ist eine Zeit der Identitätskrise. Indem immer schwieriger es wird, für den Menschen wirklich zu wissen, die einfache Frage zu beantworten, wer bin ich? Kulturell? Sozial? Was das Geschlecht anbelangt? Die elementarsten, primitivsten, einfachsten Sachen. Aber welche Identität muss der Glaube durchkämmen? In erster Linie, du musst deine spirituelle Identität kennen. Unsere spirituelle Identität ist in erster Linie, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind berufen, mehr als alles andere Kinder Gottes zu sein. Aber diese Identität, sie muss empfangen, sie muss angenommen werden. Johannes Kapitel 1, Vers 12 sagt, dass all denen, die ihn, die Christus annahmen, denen gab Gott das Recht, sich Kinder Gottes zu nennen. Es gibt eine spirituelle Identität, die wir an der wir festhalten müssen, aber die müssen wir annehmen. Wir müssen sie akzeptieren durch Glaube an Jesus Christus, weil das ist die höchste, die wir haben, die höchste, die wir jemals bekommen können. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du, wie du dich verhalten sollst. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du es zu selektieren. Wenn du weißt, wer dein Vater ist, wer deine Mutter ist, wenn du weißt spirituell, wer dein Vater ist, dann kannst du aufrecht stehen, auch in sehr schwierigen Zeiten. Aber Mose wusste auch und erkannte auch seine soziale Identität. Er gehörte nicht zum ägyptischen Volk. Auch wenn er dort war. Auch wenn ihn die Tochter des Pharao mein Sohn nannte. Mose war der Name, den er bekommen hat. Er wusste, nein, 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 das ist nicht meine Identität. Meine Identität ist mit dem Volk Gottes. Mit diesem Volk, das versklavt ist, das keiner hier mehr haben möchte, beziehungsweise vor dem jeder Angst hat, dass es Überhand nehmen kann. Und sagte, ich gehöre zum Volk Gottes. Und er identifizierte sich damit. Nun, wisst ihr, wir können sagen, dass den meisten von hier, sie sagen, die soziale Identität ist das rumänische Volk. Manche sagen das österreichische Volk. Viele, wenn ihr ehrlich seid, so wie ich, sagt, ich fühle mich weder noch. Wenn ich nach Rumänien gehe, bin ich zu Hause, aber ich bin auch Ausländer. Seid ehrlich mit euch. Und hier seid ihr voll integriert, aber wenn die Leute euren Familiennamen aussprechen wollen, wie bitte? Sind wir auch nicht komplett dabei? Und irgendwo suchen wir uns Identität. Aber wisst ihr was, wir als Christen haben eine Sozialidentität, die geht über das Rumänische hinaus. Ich weiß, es klingt nicht patriotisch, aber ich bin hier nicht, um patriotisch zu sein. Sonst will ich auf Rumänisch predigen. Es gibt was Wichtigeres als Rumäne sein. Was viel Besseres. Es gibt was Besseres, als zum österreichischen Volk zu gehören. Unsere Sozialidentität ist, dass wir zum Leib Jesu Christi gehören. Wir sind Kinder Gottes, das heißt, wir gehören zur lebendigen Kirche Gottes. Irgendwann wird es aufhören, Rumänen zu geben. Irgendwann wird es aufhören, Österreicher zu geben. Irgendwann wird es nur Himmelsbürger geben, die Nachfolger Jesu Christi waren und dort sind. Im Himmel wird es keine Fahnen geben. Rumänische Fahne, österreichische Fahne, was auch immer Fahne. Im Himmel gibt es nur das Wappen des Lammes, das durch sein Blut am Kreuz Menschen aus jeder Sprache, aus jeder Nation, aus jeder Kultur errettet hat. Mose hat sich zum Volk Israel bekannt. Für uns geht unsere Sozialidentität über der Nation hinaus. Gott ist nicht für eine Nation gekommen, er ist für alle Menschen gekommen, damit wir zu ihm gehören. Und wir müssen unser Zuhause, unsere Sozialidentität in der Gemeinde Jesu Christi finden. Wir gehören zum Leib Jesu Christi. Und diese Sozialidentität, sie muss umarmt werden, sie muss festgehalten werden. Wir dürfen die Einheit nicht verlassen, wir gehören zum Leib Jesu Christi. Und hier sagt das Wort Gottes im Römerbrief, in Kapitel 12 mit Vers 5, folgendermaßen. So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Seht ihr, Paulus geht weg von der Sprache von Heiden und Juden, von Beschnittenen und Unbeschnittenen. Er spricht alleine vom Leib Jesu Christi, in dem durch den Glauben an Jesus wir hineinkommen und dazugehören mit unserem Beitrag. Hier müssen wir verankert sein. Ein starker Glaube bindet uns Identität zu Christus und bindet uns fest zueinander in der Gemeinschaft der Heiligen, der Kinder Gottes. Und wenn du weißt, wer du bist, dann hast du Glaube, dann hast du einen Halt im Glauben. Dann bist du bereit, keinen Kompromiss zu setzen. Es ist eine Anekdote, ich weiß nicht, wie sehr das stimmt, aber die Anekdote ist gut. Der geschichtliche Background ist momentan nicht so wichtig. Es wird gesagt über die Prinzen von England, dass eines Tages sie, ihr wisst ja, schön angezogen, auch in der Schule hat man dort Uniform, aber auch immer schön angezogen, exquisit, Royals, halt wie das so ist. Sie waren im Palast, sie spielten und eines Tages, wie es im verregneten London und England halt so ist, waren die Straßen voll mit Pfützen und mit Dreck. Und saßen vor dem Palast, spielten ein paar Kinder und sie fanden eine leere Dose und es hatten ihren Spaß, dass sie diese leere Konservendose durch die Pfützen schossen. Und sie schossen sich an und sie waren von Kopf bis Fuß voll mit Gatsch. Und die Prinzen standen am Tor und sie schauten hinüber, schön angezogen, und sie dachten sich, meine Güte, würden auch so gern diese leere Dose ein bisschen durch die Pfützen schießen und ein bisschen anschmieren mit Schlamm und unseren Spaß haben. Und sie schauten hinaus. Und derjenige, der sie betreute und sich um sie kümmerte, kam zurück, klopfte ihnen auf die Schultern und sagte, Jungs, vergesst nicht, wer ihr seid. Ihr seid Prinzen und ihr seid dazu berufen, eines Tages dieses Land zu regieren, vergesst nicht, wer ihr seid. Wenn du weißt, wer du bist, wenn dein Glaube deine Identität diktiert und erfüllt, wirst du vor den Kompromissen dieser Welt, den Versuchungen in die Pfützen des Drecks der Sünde zu steigen, Halt machen, weil dein Glaube, deine Integrität wird dich stoppen, vorauszugehen. Ehre und den Statut, den du hast, verpflichtet dich, diesem gerecht zu werden. Und der Herr möge uns helfen. Aber der Glaube im Leben von Mose wirkte auch noch weiterhin und hatte noch einen Einfluss, damit er felsenfest wurde. Und zwar, wir lesen in Vers 25 und 26 weiter, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt dem vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für großen Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Wir sehen Mose, dass er im Glauben stark blieb und auch die ganzen Versuchungen, die er als Prinz hatte, Zugang zu denen, er verneinte sie. Warum? Weil er achtete auf das Ablaufdatum. Wenn der Glaube in deinem Leben wirkt, dann weißt du nicht nur, wer du bist. Er penetriert nicht nur deine Identität und zeigt dir, wer du bist und du bleibst standhaft, sondern er zeigt dir auch die Etikette. Er zeigt dir das Ablaufdatum. Und er sah sich diese Dinge an, die Ägypten ihm anbot, die Möglichkeit, den Luxus zu leben, keinen Schmach mit seinen Brüdern, die versklavt waren, zu leiden. Und der Glaube, den er hatte, brachte ihn dazu, einen Vergleich zu machen. Und er kam und er sah ganz klar, die Sünde, die Versuchung ist ein vergänglicher Genuss. Ist ein vergänglicher Genuss, aber ein unvergänglicher Schmach, der dann darauf folgt. Aber zu Christus zu stehen, zum Volk Gottes zu stehen, zu Gott zu stehen, ja, bringt manchmal Leid mit sich, bringt einen vergänglichen Schmach, vergängliches Leid, aber unvergänglichen Reichtum. Ja, Christsein bedeutet oft, einen Preis zu bezahlen. Es bedeutet oft, so wie man auf Deutsch sagt, den Kürzeren ziehen. Aber das ist nur, wenn man das Ablaufdatum nicht sieht. Weil Christen ziehen nicht den Kürzeren, wenn sie aus Prinzip für Christus sich entscheiden, Nachteile zu ernten, was das Leben hier anbelangt. Nein zur Sünde zu sagen, nein zu vergänglichen Dingen zu sagen, weil sie wissen, dass das Ablaufdatum dieser Welt sehr, sehr kurz ist. Dass die Sünde, der Spaß, den man heute hat, aber der Sünde ist, er vergeht, er hat ein sehr jähes Ablaufdatum. Und dann kommt eine ganz saftige Rechnung. Aber wenn man für Christus leidet in dieser Welt, wenn man hier den Kürzeren zieht für Christus, bereit ist zu leiden, sich hinzugeben, ja, man leidet hier, aber es vergeht und der Reichtum später ist viel, viel größer. Und man hält an dem fest. Aber nur der Glaube, der dein Leben durchfüllt und erfüllt, hilft dir, diesen Fokus zu haben, hilft dir, diese Kurzsichtigkeit abzulegen und mit der Perspektive der Ewigkeit die Dinge zu betrachten. Das zählt für Sünden, aber auch für alltägliche, wichtige Entscheidungen des Lebens. Ehe, Karriere, Reichtum. Wenn der Glaube deinen Fokus erfüllt und wenn dir das Ablaufdatum zeigt, entscheidest du dich oft für einen Schmerz im Jetzt und Hier auf Kosten der Ewigkeit, die du dann bekommst. Und du weißt, ja, diese Beziehung hätte ich gerne, es tut mir leid, aber ich weiß, dass diese Beziehung kurzfristig mir Freude bringt, aber ewiges Verderben bringen könnte. Und ich bin bereit, den Schmerz hier auf mich zu nehmen, um in Ewigkeit bei Gott zu sein. Ja, ich würde gerne diesen Weg gehen und diese Freiheit haben, hier ausgiebig zu leben, hier alles zu haben, was ich haben kann, aber ich weiß, dass langfristig es mich von Christus trennt. Und du entscheidest dich und du hast kein schlechtes Gewissen dabei. Du bist bereit, Schmerz und Leid auf dich zu nehmen und nicht Nein zu Christus zu sagen, so wie Mose Nein zu Ägypten sagte, Nein zur Möglichkeit sagte, die wir nur träumen können, die Ägypten ihm geboten hätten. Weil er schaute auf die Belohnung, denn er sah die Belohnung an. Mein Onkel ist vor kurzem gestorben, vor 2 Wochen. Er hat 12 Jahre an Krebs gelitten. 4-mal ist der Krebs zurückgekommen. Er war Pastor in den Vereinigten Staaten, hat Gott gedient. Und Mit 58 hat das Leben sich beendet. Er hat auch die Hochzeit seines Sohnes, die im Mai jetzt stattfinden wird, nicht mehr erleben können. Ich hatte aber die Chance, im Oktober in die Staaten zu fliegen, mit ihm noch zu reden und ihn noch ein letztes Mal zu sehen. Ihn und auch meinen Großvater, der im Dezember gestorben ist, 2 Monate vor ihm. Und wir sprachen so über seinen Leidensweg, den er hatte. Und er hat keine Antworten, warum er leiden musste. Warum so viel Leid, so viel Chemotherapie, so viel Schmerz, so viele Operationen, so viele Arztgänge, so viel Schmerz. Und er hat mir gesagt, dass aufgrund seines seltenen Krebses, den er hatte, die Formen, die er hatte, kam er in Kliniken, in Universitätskliniken in San Francisco und er kam mit Ärzten in Berührung. Die Spezialisten waren in dem Feld und nur die hätten ihm helfen können. Er war felsenfest im Glauben. Und jede Session mit den Ärzten hat er genutzt, um Jesus zu verkündigen. Er hatte den Mut gehabt, den Ärzten zu sagen, wisst ihr, warum ihr mich behandeln könnt? Weil Gott euch die Weisheit gegeben hat, nicht weil ihr so solche Kapazunder seid. Und er sagte, wie sprechen sie mit uns? Sonst kommen die Menschen und sie betteln uns an, dass wir ihr Leben retten und sie sprechen so mit uns. Er hatte die Chance, ihn über Jesus zu verkündigen. Viele wurden berührt vom Evangelium, weil Gott hat ihn wirklich geheilt, hat gewirkt in wundersamer Art und Weise, dass sie verblüfft waren. Und er war wirklich krebsfrei, einige Jahre. Und die Ärzte gaben ihm 3 Monate, Gott gab ihm 12 Jahre. 2 Mal sagten sie, du hast 3 bis 4 Monate. Gott gab ihm 12 Jahre. Und vielen Menschen verkündigte er das Evangelium. Er war Installateur und er ging von Haus zu Haus und immer verbrachte er lange Zeit mit den Leuten und verkündigte das Evangelium und was Gott in seinem Leben getan hat. Das war seine Aufgabe, überall, wo er die Chance hatte. Und er sagte mir im Oktober, Ruben, ich kann dir nicht sagen, warum Gott das in meinem Leben zugelassen hat. Warum das Leid und warum ich vielleicht gehen werde und wir uns im Himmel sehen werden. Und so war es auch. Ich habe ihn zum letzten Mal gesehen. Aber ich sage dir eins. Wenn alleine dafür, dass ich den Menschen Jesus verkündigen konnte und diesen Menschen in der Universitätsklinik über Jesus erzählen konnte, wo man sonst nicht hinkommt, wenn alleine deswegen mich Gott hier gelassen hat und durch diesen Weg gehen musste, alleine deswegen hat es sich gelohnt. Alleine deswegen hat es sich gelohnt. Er hat das Ablaufdatum gesehen, dass selbst unser Leben hier ein Ablaufdatum hat, unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, unsere Karriere, die schönsten Beziehungen, die Menschen gehen eines Tages. Aber er hat das Ablaufdatum gesehen, dass zu Christus zu stehen, für ihn zu leiden, nicht zu murren, nicht großartig dich aufzusetzen, warum Gott das zulässt, kein Ablaufdatum hat, sondern eines Tages wir vor Gott sein werden, in alle Ewigkeit sein werden. Und ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte mit dem letzten Gedanken schließen, der es eigentlich sehr ähnlich ist. Vers 96 sagte, dass Mose, er sah die Belohnung an. Ich weiß nicht, was Mose da gesehen hat. Aber anscheinend hat ihm der Glaube nicht nur auf das Ablaufdatum schauen lassen, sondern der Glaube hat ihm das Ziel vor Augen sehen lassen. Sein Ziel war über Ägypten hinweg. Sein Ziel ging sogar über Kanaan hinweg. Durch den Glauben sah er etwas Unsichtbares. Er blickte in die Ewigkeit. Er sah, dass es eine Belohnung gibt, weil nach Ägypten glaubt nicht, dass das Leben leichter war. Ihr lest in der Bibel. Exodus und die anderen Bücher, es war nicht einfach, es war schwer in der Wüste. Aber er sah die Belohnung und das hielt ihn bis zum Schluss bei Gott. Und auch als er am Berg nur Kanaan sehen durfte von Weitem, er wusste eines Tages, dass Gott etwas für ihn bereit hat und er hat das ewige Kanaan gesehen. Der Glaube lässt dich hinübersehen, auch wenn du hier auf Erden nicht das realisierst, was vielleicht viele Menschen sich erwünschen. Weil unser Ziel ist nicht hier, unser Ziel wird oben sein. Unser Ziel ist oben. Wenn wir alles hier auf Erden verlieren, wenn all unsere irdischen Pläne verloren gehen, wenn wir nichts von dem erreichen, was wir uns hier auf Erden wünschen, aber wir in Ewigkeit bei Jesus sein werden, haben wir alles gewonnen. Haben wir alles gewonnen. Denken wir so? Nein. Deswegen sind wir unglücklich. Weil wir irdische Ziele haben, irdische Pläne haben, irdische Erwartungen haben. Ich beende mit einer Geschichte, die ich sehr am Herzen habe. Ein Missionar kam nach vielen, vielen Jahren mit dem Schiff nach Hause, nach Großbritannien. Er hatte viele Jahre auf dem Missionsfeld verbracht. Er hat viel geopfert. Er hat sich sehr viel hingegeben. Und jetzt kam er nach Hause. Und es war auf dem Schiff mit ihm auch noch ein Politiker, der kam auch nach Hause. Nach einem Kurzurlaub. Sie waren am Schiff. Und als sich das Schiff dem Hafen näherte, war das eine Blasmusikkapelle. Viele Fahnen mit Großbritannien. Viele Menschen versammelt. Und sie kamen an und er schaute mit Freude, vielleicht bekannte Gesichter zu sehen. Und es stieg der Politiker aus. Alle empfingen ihn, weil der Politiker kommt aus dem Kurzurlaub nach Hause. Wie ruhmreich. Er stieg aus und der Missionar kam hinunter und sagte, vielleicht sehe ich da jemanden. Und er stieg aus und der ganze Marsch mit dem Politiker, sie gingen langsam alle weg. Und der Missionar schaute sich um, ob er bekannte Gesichter sieht, vielleicht ist die Gemeinde, die mich gesandt hat, hier versammelt, Menschen, die mich kennen, Menschen, die für mich gebetet haben. Keiner war da. Und er dachte sich, Herr, ich habe mich dem Dienst hingegeben. Ich habe für dich mein Leben riskiert. Ich habe dir gedient aus ganzem Herzen. Und kein einziger Mensch ist hier, der mich zu Hause erwartet, mich empfängt mit Freude und mir sagt, du hast gute Arbeit gemacht, du bist gut und wunderbar unterwegs. In dem Moment, sagt uns diese Geschichte, spürte er eine Hand, die ihm auf die Schulter klopft. Und eine Stimme, die beim Klopfen sagte, mein Sohn, du bist noch nicht zu Hause. Du bist noch nicht zu Hause. Wenn wir uns die Hoffnung in diese Welt setzen, hier applaudiert zu werden, hier den Lohn zu bekommen, werden wir sehr frustriert sein. Auch von Menschen, von denen wir es nicht erwarten würden, dass sie uns hängen lassen. Aber die Tatsache ist, unser Ziel ist nicht hier. Wir arbeiten hier nicht, um hier den Lohn zu bekommen, weil der vergeht. Unser Ziel ist es, zu Hause beim Herrn zu sein. Und der felsenfeste Glaube gibt dir den Fokus, das Zuhause drüben zu sehen. Nicht, wo du wohnst, auch nicht in der Makulangasse, auch nicht am Rennweg 85 in Brunn, sondern zu Hause ist oben. Und den Lohn gibt nicht der Mann, die Frau, der Lehrer, der Chef, der Pastor. Den Lohn wird uns Jesus Christus geben. Und durch Glauben sehen wir ihn. Der Herr möge uns alle stärken. Der Herr segne euch, der Herr erfülle uns mit dem Heiligen Geist und gebe uns einen felsenfesten Glauben, der uns bis nach Hause zu ihm tragen wird. Amen.